Detektor FM. Zurück zum Thema.
Erinnern Sie sich noch an den Kampf um die Plätze im Gerichtssaal? Zu Beginn des NSU-Prozesses 2013 konnte es gar nicht genügend Sitzbänke für Presse und Beobachter geben. Inzwischen, mehr als 220 Prozesstage später, hat sich sowas wie Prozessalltag eingestellt. Aber die Reihen, die haben sich nicht geleert. Jeden Tag sind immer noch viele Menschen da. Wir interessieren uns auch immer wieder für das, was in diesem gar nicht alltäglichen Prozess passiert. Falls Sie nicht jeden Tag drinstecken in dem Thema, helfe ich Ihnen kurz auf die Sprünge. Verhandelt werden 10 Morde, 2 besonders schwere Brandanschläge und 15 Raubüberfälle zwischen den Jahren 98 und 2006. Alle gehen mutmaßlich auf das Konto der rechtsextremistischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund um Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Mundlos und Böhnhardt sind tot, die Hauptangeklagte Beate Zschäpe schweigt. Ein Update über den NSU-Prozess gibt uns die Reporterin, die die ganze Zeit über nah dran ist am Thema. Jeden zweiten Prozesstag ist sie da, sie kreiselt mit einem Kollegen, Annette Rammelsberger. Ich grüße Sie.
Grüße Sie auch.
Frau Rammelsberger, Sie berichten für die Süddeutsche Zeitung über die Verhandlung. Seit fast 2 Jahren läuft die am Oberlandesgericht in München. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse der letzten, sagen wir, 230 Prozesstage?
Wir haben sehr, sehr viel Erkenntnisse gekriegt. Man meint ja, es wäre alles längst in der Presse abgearbeitet, aber es stimmt nicht. Man erfährt eigentlich fast jeden Tag Neues. Das geht nicht so sehr darum, ob Frau Zschäpe jetzt spricht oder nicht, sondern es geht um ganz andere Dinge. Man erlebt, dass Zeugen auftreten, die sich für ganz normal halten und in Wirklichkeit rechtsradikale Dinge von sich geben, das aber auch selber gar nicht merken. Man merkt, wie Verfassungsschützer auftreten, die sich verkleiden mit Bart und Kapuze und so tun, als wenn sie auch vor Gericht ganz inkognito bleiben müssten und dann von sich geben, ja, es sei alles mit rechten Dingen zugegangen und gar nicht merken, was sie da eigentlich auch mit angerichtet haben. Und es treten sehr selbstbewusste Polizisten auf, die immer erzählen, sie seien auf dem rechten Weg gewesen und hätten doch alles richtig gemacht und auch nicht merken, dass vieles eben durch eine sehr, ja, eindeutige Brille gesehen wurde, nämlich, dass es nur ein Verbrechen unter Ausländern gewesen sein kann.
Die Brille, so, durch die Sie jetzt mit uns auf diesen Prozess schauen, das klingt so, als ginge es um viel mehr als um diese Straftatbestände, die ich am Anfang genannt habe, oder?
Für mich ist das ein Prozess, der deutlich macht, was alles in 20 Jahren Nachwendezeit falsch gelaufen ist. Es ist sehr viel falsch gelaufen, natürlich ist auch vieles gut gelaufen, die Wirtschaft wurde wieder aufgebaut, Deutschland ist schon weitgehend zusammengewachsen, aber alles, was vor Gericht hier erläutert wird, ist das, was nicht funktioniert hat. Und da sieht man eben wirklich die Spätfolgen des Umbruchs in der DDR. Man sieht, dass Kinder sich alleingelassen fühlten, Jugendliche keinen Schutz mehr bei ihren Eltern, fanden auch nicht mehr so das moralische Rüstzeug, das ihnen eine Gesellschaft mitgeben konnte, die stabil ist, sondern sie haben sich allein gefühlt, sind in ihren Peergruppen aufgegangen, haben sich dann dort ganz eigene moralische Parameter gesucht und das ging schief. Und vor allem ging auch schief, die Repression funktionierte nicht. Diesen jugendlichen Menschen, gerade auch Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt, wurden wahnsinnige Freiräume gelassen. Man ist ihnen nicht entgegengetreten. Auch in ihrem Jugendclub war eben nicht klar, dass rechtsradikale Gedanken eben nicht einfach nur irgendeine Meinung sind, sondern ein Verbrechen. Und alles das wurde sehr, sehr lange schleifen gelassen. Und das zeigt sich jetzt sehr deutlich.
Sie haben gesagt, dass es eigentlich unwichtig ist, dass Beate Zschäpe schweigt. Meinen Sie, sie hält es bis zum Ende des Prozesses durch und meinen Sie, da entgeht dann doch irgendwas der Justiz?
Natürlich würden wir alle gerne wissen, wie es war. Aber es ist ja nicht davon auszugehen, dass Beate Zschäpe dann genau das erzählt, wie es wirklich war. Sie wird erzählen, wie sie es gesehen hat und sie wird sicher nicht das tun, was die Opfer wollen, nämlich in alle Einzelheiten gehen und sich dabei auch selbst belasten. Es ist ihr ja nicht daran gelegen, das Innenleben ihrer Familie, also ihrer 2 Jungs und von sich selbst offen zu legen, sondern es geht ihr darum, und es ist ihr noch nicht mal anzukreiden als Angeklagte, sich selbst natürlich im besten Licht darzustellen. Deswegen werden wir, selbst wenn sie spricht, nicht sehr viel Intensives erfahren. Was viel interessanter ist, es wird ja Stückchen für Stückchen, Indiz für Indiz zusammengetragen, wie dieses Leben gewesen sein könnte. Und es ist jetzt doch sehr deutlich geworden, was da alles war, auch wie es im Untergrund war. Und
was weiß man denn über ihr Leben im Untergrund?
Es gibt zum Beispiel Filmaufnahmen, die sie auch in ganz normalen Situationen zeigen. Es gibt Nachbarn, die darüber berichten, dass ihr gerne mal Gurken gebracht haben aus dem Nachbarsgarten und sie dafür aber dann auch 60 Mark gab für die Katze, die zum Tierarzt musste. Also Frau Zschäpe wird beschrieben in einer Art und Weise wie das ein kleinbürgerliches Idyll. Man hat sich nett zusammengesetzt, auch gerne mal im Keller des Hauses. Dort saß man dann und hat Prosecco getrunken und überm Fernseher hing das Hitlerbild. An dem hat sich keiner gestört. Es war sozusagen einfach eine Gruppe von Menschen, die dabei nichts fanden. Und auch das hat dieser Prozess sehr deutlich gemacht. Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt konnten nur deswegen so lange unerkannt bleiben, weil sie in einem Milieu untergetaucht waren, das eben nichts dabei fand.
Aber kann man ihr denn abseits von dieser Idylle, die Sie beschreiben, auch konkret etwas nachweisen?
Man kann ihr eines nicht nachweisen, nämlich dass sie an den Orten der Taten war. Das auf keinen Fall. Aber was sich bisher herauskristallisiert hat, ist, dass sie natürlich an der Brandstiftung in der Frühlingsstraße in Zwickau nicht nur beteiligt war, sie war es. Da geht kein Weg dran vorbei. Der Benzinkanister wurde gefunden im Treppenhaus. Sie hat dort gelebt. Man hat bemerkt, dass sie auf dem Computer noch schnell nachgeguckt hat, wo man Katzen unterbringen könnte. Sie hat nachgeguckt, ob ihre zwei Männer irgendwo einen Unfall hatten im Internet. Also es war so vollkommen klar, dass sie erfuhr, da ist etwas schiefgelaufen und jetzt muss ich ein Programm ablaufen lassen, das offensichtlich verabredet worden war. Und dieses kann man ihr auf jeden Fall nachweisen, dass sie die Brandstiftung verübt hat. Und es war ja nicht nur eine schwere Brandstiftung, sondern da wurde ja eine Frau sehr stark gefährdet, nämlich die Nachbarin in der Nachbarwohnung, eine ganz alte Dame, die auch nicht mehr gut hörte, die nicht mehr gut ging, die konnte sich alleine nicht aus dieser Wohnung retten. Und das ist angeklagt als versuchter Mord. Diese Dinge sind Frau Zschäpe auf jeden Fall nachzuweisen. Die anderen Sachen aber wären die wichtigeren, nämlich ob sie ihren zwei Männern, die auf Raubzüge gingen, die vermutlich diese Morde begangen haben, ob sie ihnen eine Tarnung bot. Das ist so angeklagt von der Bundesanwaltschaft sozusagen, dass sie ihren Teil aus dieser Terrorgruppe eben darin sah, den anderen die Taten zu ermöglichen, in denen sie diese nette bürgerliche Idylle aufrechterhielt.
Die Opferfamilien sind ja auch sehr präsent in diesem Prozess, vertreten durch ihre Anwälte, als Nebenkläger treten die auf. Welche Rolle spielen die in diesem Verfahren?
Eine sehr aktive. Am Anfang waren sehr, sehr viele dieser Opferfamilien immer wieder da, vor allem die Familie Josgat aus Kassel. Es ist so ein ganz aufrechter Gewerkschafter, der hier schon seit vielen, vielen Jahrzehnten lebt. Und der will einfach, er will diese Frau dazu bringen, dass sie sagt, warum sein junger Sohn, der gerade mal Anfang 20 war, warum der sterben musste. Der kommt immer wieder, er ergreift auch immer wieder das Wort. Er ist wirklich entflammt von diesem Wunsch, endlich die Wahrheit zu sehen. Und gerade auch seine Frau, die hat sich an Beate Zschäpe direkt gewandt. Frau Zschäpe, Sie sind doch auch eine Dame, sagte sie. Denken Sie daran, dass ich nicht mehr schlafen kann. Seitdem mein Sohn umgebracht wurde, kann ich nicht mehr schlafen. Aber die Angeklagte Beate Zschäpe ist dann immer sehr, sehr ungerührt. Sie guckt an den Leuten vorbei und sie hat schon sowas wie man eine stiff upper lip. Ja? Also sie lässt sich nichts anmerken. Obwohl, man muss auch eines sagen, in letzter Zeit zeigt sie mehr Reaktionen, allerdings weniger, wenn es um die Opfer geht.
Ich nehme an, Sie haben sich darauf eingestellt, noch eine Weile lang regelmäßig in den Prozess zu gehen. Das Oberlandesgericht hat bereits Verhandlungstermine bis Januar 2016 festgelegt. Ist der Prozess dann vorbei?
Mittlerweile geht es noch länger. Die Verhandlungstermine sind sogar schon bis September 2016 festgelegt. Aber wir glauben alle als Prozessbeobachter, dass es vermutlich nicht ganz so lange dauern wird. Aber bis Mai, Juni rechnen wir schon. Ich glaube, dass im Moment merkt man, dass wichtige Gutachter noch auftreten, gerade in dieser Woche einer vom BKA, der die ganzen Fingerabdrücke nochmal durchgeht, die im Brandschutt und im alten Haus gefunden wurden und auch auf den verschickten Videodateien mit dem Paulchen-Panther-Video. Das alles sind jetzt Aufräumarbeiten. Irgendwann wird der Richter sagen, vermutlich noch in diesem Jahr, dass er jetzt das Ende der Beweisaufnahme vor sich sieht. Dann gibt es sicher nochmal Anträge, aber irgendwann, vermutlich zu Beginn nächsten Jahres, wird auch das abgearbeitet sein. Und dann kommen die Plädoyers.
Das klingt so, als seien die großen Fragen jetzt eigentlich schon geklärt. Oder gibt es noch große Unbekannte?
Ich glaube nicht, dass wir noch sehr, sehr große Unbekannte in diesem Prozess auftauchen sehen. Die großen Fragen sind geklärt. Jetzt geht es um Arrondierungen, sozusagen die letzten kleinen Puzzlesteine. Aber grundsätzlich ist dieser Prozess weit gediehen.
Seit 2 Jahren tagt der NSU-Prozess in München. Wir haben mit Annette Rammelsberger gesprochen. Sie beobachtet den Prozess für die Süddeutsche Zeitung und ist regelmäßig im Gerichtssaal. Vielen Dank, Frau Rammelsberger.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.